Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 25. Januar. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über aktuelle politische Themen, unter anderem die Spannungen im Roten Meer und die Vorwahlen der Republikaner in den USA. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite die Kundenbetreuungsbereiche im Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, lass uns mit einer Frage zur europäischen Wirtschaft beginnen. Am Mittwoch wurde die monatliche Umfrage der Einkaufsmanager in der Eurozone veröffentlicht. Sie gilt am Finanzmarkt als wichtiger Indikator für die aktuelle Konjunktur und den Ausblick auf die kommenden Monate. Was hat die Umfrage ergeben? Hat die Konjunktur die Talsohle erreicht?
Klaus, wahrscheinlich ja. Der Index ist erneut leicht gestiegen, auf den besten Wert seit 6 Monaten für die Eurozone. Es gibt Anzeichen, dass der Gegenwind vom Welthandel, dass der Rückgang der Aufträge für die Industrie, dass die Lagerkorrektur im verarbeitenden Gewerbe, dass all das langsam ausläuft. Aber der Index ist immer noch auf einem Wert, der darauf hindeutet, dass aktuell die Wirtschaftsleistung in der Eurozone und in Deutschland noch leicht rückläufig ist. Also wir sind vielleicht in der Talsohle angekommen, nach oben geht es aber noch nicht. Zum Glück zeigt sich im Index aber auch, dass die Erwartungen der Unternehmen für die kommenden 12 Monate sich etwas weiter aufgehellt haben. Das spricht doch dafür, dass nach einem noch relativ schwachen Start ins neue Jahr es dann ab Ostern doch besser werden kann. Wir rechnen ja damit, dass wir ab dem Frühjahr einen Aufschwung haben, der im Laufe des Jahres dann an Kraft gewinnen kann in der Eurozone und in Deutschland.
Holger, gerade legt der Streik der Lokführergewerkschaft GDL den Güter- und Personenverkehr der Bahn weitgehend lahm. Kann dies die deutsche Konjunktur weiter schwächen?
Nun Klaus, der Streik ist schon sehr unangenehm. Ich selbst will am Freitag mit der Bahn zwischen Terminen in Münster und Berlin fahren. Mal sehen, ob das klappt. Einige Züge sollen ja rollen. Es ist wohl zu befürchten, dass einige Veranstaltungen, beispielsweise Messen, erheblich beeinträchtigt werden. Unternehmen, die produzieren, können auch nennenswerte Probleme bekommen, wenn wesentliche Vorprodukte oder Rohstoffe eben nicht rechtzeitig ankommen. Sachen, die halt typischerweise mit der Bahn transportiert werden. Aber bei Streiks ist es typischerweise so, dass Produktionsausfälle in der Industrie zumindest in den Wochen danach wieder aufgeholt werden können. Bei uns sind die Kapazitäten derzeit ja nicht ausgelastet. Das heißt, die Produktion kann später hochgefahren werden, wenn die Rohstoffe, die Teile ankommen. Also alles in allem etwas höhere Kosten für die Industrie, aber kein dauerhafter Verlust an Produktion.
Kommen wir jetzt zu geopolitischen Fragen und deren mögliche Folgen für Wirtschaft und Finanzmärkte. Seit Beginn des Jahres haben die Houthi-Rebellen im Jemen mehrfach Frachtschiffe im Roten Meer angegriffen. Viele Reedereien wählen für ihre Schiffe deshalb jetzt den Umweg südlich um Afrika herum. Die Frachtraten und Lieferzeiten sind dadurch erheblich gestiegen. Siehst du einen nachhaltigen Einfluss auf die Verbraucherpreise in Europa? In einer ersten Schätzung hattest du vor einer Woche gesagt, dass dies die Inflationsrate um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte erhöhen könnte. Hat sich daran etwas geändert?
Klaus, nein. Grundsätzlich hat sich daran nichts geändert. Mein Kollege Salomon Fiedler hat sich das noch einmal genau angeschaut. Er hat geguckt, wie viele Container kommen in Europa aus Asien an. Um wie viel sind die Frachtraten gestiegen? Er kalkuliert dann, dass die Kosten pro Monat durch die höheren Frachtraten insgesamt für die Europäische Union knapp 5 Milliarden Euro ausmachen. Das ist ein großer Betrag. Aber unsere Wirtschaft ist ja auch sehr groß. Für die Wirtschaft insgesamt dürfte das Kostenniveau um etwa 0,4% steigen. Wir haben aber derzeit eine schwache Konjunktur. Das heißt, viele Unternehmen werden diese Kosten nicht gleich voll überwälzen können. Deshalb die Annahme, dass wir bei den Verbraucherpreisen innerhalb von etwa 3 Monaten einen Anstieg um 0,2 Prozentpunkte aus diesem Grund sehen können. Wir gehen ja davon aus, dass sich die Lage letztlich wieder normalisieren wird, vielleicht nach 3 Monaten. Wenn das nicht der Fall ist, wenn also auf Dauer die Schiffe den Umweg nehmen müssen und die Frachtraten entsprechend hoch bleiben, dann würde bei besserer Konjunktur im Sommer und Herbst der Effekt wohl zunehmen, bis dann letztlich das Preisniveau um insgesamt etwa 0,4 Prozentpunkte gestiegen ist. Aber das bezieht sich auf das Preisniveau insgesamt, einschließlich Dienstleistungen, Mieten und ähnliche Dinge. Für einzelne Güter dürfte der Effekt natürlich spürbarer sein.
In den Jahren 2021 und 2022 hatten die unterbrochenen Lieferketten den Wirtschaftsaufschwung gebremst. Müssen wir nun ein ähnliches Szenario befürchten?
Klaus, dafür ist es wohl nicht schlimm genug. Die Antwort hier ist ähnlich wie die zum deutschen Lokführerstreik. Die globalen Kapazitäten der Industrie und wohl auch der Schifffahrt sind nicht voll ausgelastet. Das heißt, die Produktion kann dann hochgefahren werden, wieder, wenn die Teile schließlich ankommen. In gewissem Sinne wird halt Produktion etwas in die Zukunft verlagert. Aber leider, die höheren Kosten, die bleiben eben, solange Schiffe den Umweg nehmen müssen.
Wechseln wir noch einmal das Thema. Nachdem Ron DeSantis am vergangenen Sonntag aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur ausgestiegen ist, gibt es bei den Republikanern nur noch zwei Kandidaten. Ex-Präsident Donald Trump und die frühere UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley. Lass mich dich zunächst einmal fragen, wo liegen die politischen Unterschiede zwischen diesen beiden Kandidaten?
Nun, Trump ist halt Trump. Er gilt als unberechenbar. Er ist Anhänger von America First, einem etwas hemdsärmeligen Protektionismus. Er hält offenbar wenig von internationalen Bündnissen. Er hat das ja auch in seiner ersten Amtszeit gezeigt. Er hat wenig Verständnis für Europa und die Europäische Union. Nikki Haley dagegen gilt zwar als ziemlich konservativ, aber sie ist eine traditionelle Konservative. Etwa so, wie halt viele Republikaner in den USA es waren, bevor Trump die Partei in seinen Griff bekommen hat. Haley ist pro NATO. Sie unterstützt internationale Allianzen. Sie ist für weitere Hilfen für die Ukraine. Also in der Außenpolitik würde Haley wahrscheinlich die jetzige Politik von Biden fortsetzen.
Nachdem Iowa am 15. Januar den Auftakt gemacht hatte, liegen mittlerweile auch die Vorwahlen der Republikaner in New Hampshire hinter uns. Welche Chancen hat Nikki Haley jetzt, Trump den Platz als Präsidentschaftskandidat der Republikaner doch noch streitig zu machen?
Klaus, es wird sicherlich schwierig für Nikki Haley. Trump hat in New Hampshire offenbar mit etwa 55-43% gegen sie gewonnen. Und das in New Hampshire, einem Staat im Nordosten der USA, wo Trump traditionell nicht so viele Anhänger hatte wie in anderen Teilen der USA. Aber Haley, abschreiben sollten wir sie noch nicht. Sie konzentriert sich jetzt darauf, in ihrem Heimatstaat South Carolina bei der nächsten großen Vorwahl am 24. Februar doch noch zu punkten. Ich würde sagen, Trump ist ganz klar der Favorit, aber Nikki Haley hat immerhin noch eine gewisse Chance, wenn sie es jetzt schafft, die moderaten Republikaner um sich zu sammeln. Denn auch bei den Republikanern und deren Wählern, gerade bei Wählern, die etwas mehr der Mitte zuneigen, ist die Begeisterung für Trump nicht überall groß.
Auch wenn der Ausgang der Präsidentschaftswahl am 5. November weiterhin sehr ungewiss ist, müssen wir uns damit beschäftigen, was den USA und uns blühen könnte, falls Trump tatsächlich ins Weiße Haus zurückkehrt. Woran könnte sich eine mögliche weitere Amtszeit von seinen 4 Jahren als Präsident 2017 bis 2021 unterscheiden?
Nun, Trump und seine Unterstützer sind diesmal besser vorbereitet. Damals hatten sie ja selbst kaum geglaubt, dass sie die Wahl gewinnen könnten. Das heißt, vermutlich würde es zum Beginn einer zweiten Amtszeit Trump weniger Chaos geben als in der ersten Amtszeit. Er könnte wahrscheinlich effektiver regieren. Das kann aber eben auch bedeuten, dass er Ideen, die wir in Europa eher für schlechte Ideen halten, dass er die besser umsetzen kann. Weniger Klimaschutz, mehr fossile Energieträger zum Beispiel. Wie üblich wird allerdings gerade in der Innen-, Haushalts- und Wirtschaftspolitik viel davon abhängen, ob die Republikaner auch eine Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses erreichen können. Derzeit ist es ja so, dass die Demokraten von Präsident Biden zwar eine hauchdünne Mehrheit im Senat haben, dass die Republikaner aber eine geringe Mehrheit im Abgeordnetenhaus haben. Der Kongress ist also gespalten, was die Möglichkeiten derzeit für Biden, Gesetze durchzubringen, eben beschränkt. Da müssen wir sehen, ob auch nach der neuen Wahl in den USA der Kongress gespalten ist, sodass der Präsident, beispielsweise Trump, dann auch doch mit der anderen Partei hier und da wird Kompromisse schließen müssen.
Welche Folgen könnte eine erneute Präsidentschaft von Donald Trump für die US-Wirtschaft haben?
Für die US-Wirtschaft erwarten wir eigentlich, dass es keine riesige Änderung wäre, zumindest nicht für die Gesamtwirtschaft. Wir würden unsere Wachstumsprognose wohl kaum ändern. Trump gibt gerne Geld aus. Der Zuwachs der Staatsausgaben könnte vielleicht noch etwas höher ausfallen als unter Biden. Und der war schon sehr hoch. Aber das hängt natürlich eben auch davon ab, wer eine Mehrheit im Kongress hat. Unter Trump gäbe es wahrscheinlich weniger Subventionen für grüne Technologien. Stattdessen aber wohl einen stärkeren Rückgriff auf fossile Energien. Es gäbe vermutlich mehr Genehmigungen, auch in Naturschutzgebieten Öl und Gas zu fördern. Das mag langfristig schlecht fürs Klima sein, aber es wäre kurzfristig nicht schlecht für die Konjunktur in den USA.
Und wie könnte sich ein Wahlsieg Trumps auf die europäische Wirtschaft auswirken?
Klaus, das ist eine größere Frage als die Frage nach den Auswirkungen auf die US-Wirtschaft. Trump steht ja für America First, Make America Great Again. Er versteht darunter auch, amerikanische Firmen zu schützen vor Konkurrenz aus dem Ausland. Bei ihm wäre zu befürchten, dass er den Protektionismus weitertreibt, bis hin zu einem Risiko von Handelskriegen. Davon wäre die ausfuhrabhängige deutsche Wirtschaft besonders betroffen. Das könnte dieses Risiko von Handelskriegen oder zumindest von großen Handelsstreitigkeiten, könnte den Ausblick auf den Welthandel und damit auf die deutsche Konjunktur für 2025 etwas eintrüben. Es würde den Aufschwung bei uns wohl nicht verhindern, aber es könnte den Aufschwung bei uns etwas dämpfen. Man muss allerdings auch sagen, selbst Biden ist ja kein Freihändler mehr. Aber unter Trump hätten wir wahrscheinlich insgesamt mehr Handelshemmnisse und vor allen Dingen mehr Unruhe, mehr Unsicherheit über Handelshemmnisse, weil er halt gerne polternd auftritt und nicht wie Biden sich auch in Handelsfragen eng mit seinen Verbündeten abstimmt, bevor er Biden dann allerdings auch hier und da zu protektionistischen Maßnahmen gegriffen hat.
Holger, du gibst mir ein Stichwort Verbündete. In der Vergangenheit sorgte Donald Trump gerade mit seinen Äußerungen zur US-Außenpolitik für Aufsehen. Was könnte hier auf Europa zukommen?
Klaus, das ist aus europäischer Sicht wohl das mit Abstand wichtigste Thema hier. Mit einem NATO-Austritt müssten wir wohl nicht rechnen. In seiner ersten Amtszeit hatte Trump zwar mal kurz mit dem Gedanken gespielt, ganz am Anfang. Er hat sich dann aber eines Besseren besonnen. Ich hoffe, dass dieser Gedanke auch jetzt in einer theoretisch denkbaren zweiten Amtszeit Trump keine große Rolle spielen würde. Aber das Thema Hilfe für Ukraine wäre ein großes Thema, vermutlich. Es ist nicht sicher, ob Trump die Hilfe für die Ukraine einstellen würde. Manchmal klingt es so, als würde er das. Es gibt auch einige andere Republikaner, die die Ukraine nicht weiter groß unterstützen möchten. Während es bei den Republikanern dann, ähnlich wie Nikki Haley, aber auch eine ganze Menge gibt, die gerne die Hilfe für die Ukraine fortsetzen möchten. Also, was genau passieren würde, wäre unsicher. Aber wir sollten die Szenarien, die denkbar sind, in Europa zumindest mal gedanklich durchspielen. Nehmen wir mal an, Trump sagt, Europa, das ist euer Krieg in der Ukraine. Ihr müsst dafür zahlen. Warum soll der amerikanische Steuerzahler für diesen fernen Krieg zahlen, für die Unterstützung der Ukraine? Das könnte heißen, dass dann in Europa noch mehr Geld aufgenommen werden müsste, um die Ukraine zu unterstützen. Bisher ist es so, dass insgesamt die Europäische Union mit ihren Mitgliedstaaten doppelt so viel Geld der Ukraine zur Verfügung gestellt hat als die USA. Bei der Militärhilfe ist es aber so, dass die Hälfte der Militärhilfe, knapp die Hälfte, bisher von den USA finanziert wird. Wenn also Trump sagt, wir finanzieren nichts mehr, dann könnte das heißen, dass Europa zusätzliche Staatsschulden aufnehmen müsste, vielleicht auch in Form von gemeinschaftlichen Eurobonds, um mit dem Geld dann Waffen in den USA zu kaufen für die Ukraine. Denn selbst würden wir wahrscheinlich die Militärhilfe für die Ukraine aus eigener Produktion von Waffen und Munition nicht entsprechend hochfahren können, nicht schnell genug. Und dieses Thema, mehr Schulden in Europa, um in den USA Waffen und Munition für die Ukraine zu kaufen, das ist natürlich politisch, sagen wir es mal so, eine heiße Kartoffel, wahrscheinlich auch in Europa. Oder, falls wir das nicht wollen würden, würden wir Putin gewinnen lassen wollen? Also ich denke, allein diese Frage, die im Raum stehen könnte, könnte für Europa in diesem Herbst zu einer großen Belastungsprobe werden. So oder so. Unter Trump werden die Staaten Europas wohl noch mehr Geld für die Verteidigung ausgeben müssen. Sei es für die Verteidigung der Ukraine gegen Putin, sei es für die eigene Verteidigung, um selbst sich gegen Putin wehren zu können. Denn sollte Putin in der Ukraine zumindest einen Teilerfolg erringen, würde das ja heißen, dass für uns in Europa westlich der Ukraine die Bedrohungslage eher steigen würde. Also die möglichen politischen Folgen von einer Präsidentschaft Trump, die möglichen Folgen könnten für uns erheblich sein.
Holger, das sind ja keine besonders beruhigenden Aussichten für Europa. Allerdings sprechen wir hier ja nur über die Möglichkeit, dass Trump erneut Präsident werden könnte. Die Wahlen in den USA können durchaus auch anders ausgehen. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Finanzmärkte. Was könnten der US-Wahlkampf und das Risiko eines Wahlsieges von Donald Trump für die Finanzmärkte gerade in Europa bedeuten?
Klaus, zunächst einmal, unser Ausblick auf die Finanzmärkte in Europa für das Jahr 2024 ist ja positiv. Wir erwarten, dass die Konjunktur langsam wieder in Gang kommt und dass die Zinsen sinken. Das ist gut für Aktien. Das ist gut gerade für europäische Aktien. Und in solch einem Umfeld könnten insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sich der Gunst der Anleger erfreuen, nachdem das im letzten Jahr ja anders war. Der Euro könnte etwas steigen. Das ist der Ausblick für Finanzmärkte, wie er sich aus den wirtschaftlichen Prognosen ergibt. Aber in diesem Herbst könnte die Frage Trump zum beherrschenden Thema werden. Und das könnte für Unsicherheit sorgen, gerade in Bezug auf Europa. Wir haben die Punkte hier angesprochen. Handelsstreitigkeiten bis hin eventuell zu Handelskriegen und das Thema, wer hilft der Ukraine? All das könnte für Unsicherheit sorgen, die dann auf den europäischen Märkten lasten könnte. Europa könnte gerade bei internationalen Anlegern dann vielleicht doch wieder ja einen gewissen Reputationsnachteil haben, wenn halt die Märkte die Frage stellen, wird Europa das meistern können? Das heißt für mich, mein Ausblick für die Finanzmärkte ist positiv, aber ich werde halt im Sommer mal mit Blick auf die politische Entwicklung in den USA prüfen müssen, ob dieser Ausblick 2024 auch für das zweite Halbjahr noch so sehr gilt, wie er für das erste Halbjahr meines Erachtens gültig sein dürfte.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Holger, vielen Dank erneut für deine Antwort.
Gerne, Klaus.
Kommen wir noch kurz zum Ausblick. In der nächsten Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Inflation und Geldpolitik in den USA und Europa. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@behrenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.